Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Kinder, den Gottesdienst feiern wir heute im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was glaubt ihr eigentlich da vorne? Wie alt ist heute das jüngste Kind, das unseren Gottesdienst mitfeiert? Was denkst du denn so? Wie alt könnte das jüngste Kind sein, das heute im Gottesdienst mitfeiert? Julia. Zwei ist nicht ganz richtig, weniger. Jonathan? Null geht schlecht. Der Hannes? Weniger? Vielleicht mag mal die Frau Edel vorkommen. Ich habe gesagt, ich möchte sie gerne mal vorstellen, weil dieses Kind ist im Pfarrhof. Ein Kind des Pfarrhofs. Nicht von mir, sondern von Ehemann. Weil ich freue mich sehr, da komme ich Ihnen mal entgegen. Damit Sie mal das Ehepaar Edel kennenlernen, die wohnen im Pfarrhof ganz oben in einer wunderschönen Wohnung. Und das siehst du jetzt, Frau Edel, schön, dass Sie vorkommen, weil vielleicht schreit das Kind, weil es nach einer halben Stunde Hunger hat. Du vielleicht auch, aber du schreist nicht. Das ist jetzt Frau Edel, der kleine Edward. Edward Edel. Schöner Name und der ist da drin. Und die Frau Edel hat ihn entbunden vor 6 Wochen, glaube ich, gell? 5 Wochen. Und jetzt darf der schon in die Kirche gehen. Sind jetzt toll. Frau Edel, schön, dass Sie da sind. Ein wunderbares Ehepaar, eine wirklich wunderbare Familie. Freuen wir uns sehr, dass Sie in den Pfarrhof eingezogen sind. Und die Frau Edel und ihr Mann, die haben sich überlegt, wir gehen jetzt in den Pfarrhof und ziehen da ein, weil man da so schön die Glocken hören kann. Das finde ich jetzt auch ein tolles Argument, in der Nähe der Kirche zu wohnen. Ganz herzlichen Glückwunsch, viel Gutes gedeihen und jetzt warten wir mal, wie lange der Edward aushält, bis er Hunger kriegt. Ja, liebe Kinder, ihr seid jetzt so vielleicht 8 oder 9, vielleicht seid ihr schon öfter im Kindergottesdienst gewesen und jetzt dürft ihr mal in den Erwachsenengottesdienst gehen. Wir machen heute keinen Kindergottesdienst, weil ihr schon größer geworden seid. Ihr macht mal so einen richtig schönen Erwachsenengottesdienst an einem Sonntag bei uns in der Wallfahrtskirche Biberbach mit. Und das freuen wir uns natürlich, weil ihr am Anfang oder Mitte April ja dann hier schon einen Schritt weiter seid um den Altar und dort dann eingeladen werdet, als Kommunionkinder zum ersten Mal den Leib Christi zu empfangen, die Heilige Kommunion. So wollen wir jetzt diesen Gottesdienst anfangen mit einer Frage, die ich an die Großen stelle. Die Großen sind jetzt gefragt, wann waren Sie denn das letzte Mal so richtig verklärt? Jetzt stelle ich mal dieselbe Frage nochmal. Da fällt uns doch wahrscheinlich allen was ein. Wann waren Sie das letzte Mal so richtig geflasht? Jetzt nicken Sie. Jetzt frage ich mal die Ministranten, sind ja auch schon große dabei. Wann war denn ihr das letzte Mal so richtig geflasht? Oder was hat dich das letzte Mal so richtig geflasht? Ich muss bloß sagen, der Pfarrer, dann ist alles richtig. Gestern euer Oberministrant hat gesagt, das sei hier verraten, damit ich die nicht zu lange auf die Folter spanne. 2:0 Augsburg gegen Köln. Aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Wenn man geflasht ist, hat man einen Augenblick, den man so nicht erwartet hat. Man vergisst alles um sich herum und ist wie geblendet von irgendwas, was man gehört, gesehen oder erlebt hat. Und genau das erleben wir heute im Evangelium. Es ist ja nicht vom Flash die Rede, sondern von der Verklärung Christi. Auch nicht schlecht. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um uns immer wieder zu flashen. Herr, erbarme dich. Damit das Leben nicht zur Gewohnheit wird, Christus, erbarme dich. Schenke uns die Fähigkeit, uns immer wieder neu überraschen zu lassen von Gott und der Welt. Herr, erbarme dich. Der mächtige Gott schenke uns sein Erbarmen, er komme uns entgegen, halte unser Leben lebendig. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähre uns mit deinem Wort und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium, Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie, und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Siegern, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, in der heutigen Zeit ist eines klar, es wird viel abgeklärt, es wird viel aufgeklärt, es müssen Fakten her und das ist auch gut so. Bei Nachrichten, Faktenchecker müssen prüfen, ob diese Fakten wirklich faktisch wahr sind oder ob es Fake News sind. Faktencheck, aufklären, abklären, analysieren, auch in der Naturwissenschaft. Heutzutage in der Naturwissenschaft muss alles nachgeprüft sein und messbar. Denn nur das, was nachgeprüft ist und messbar bleibt, ist auch valide, experimentell betrachtet. Und es ist tatsächlich so, dass man heutzutage in Großrechnern vieles berechnet und eine ganze Menge auch schon unter dem Mikroskop zerlegt hat. Das Ganze ist gut und richtig und wichtig, aber ich frage mich, wird es nicht ziemlich eng für das, was ein Geheimnis ist? Was bleibt noch an Raum übrig für das, was ein Geheimnis ist bei Gott, in der Welt, in unserem Leben? Was begreifen wir? Was bleibt unbegreiflich? Was erforschen wir? Was ist unerforschlich? Goethe hat einmal gesagt, man muss das Erforschbare erforschen. Und das Unerforschliche muss man anbeten. Weil das Unerforschliche größer als der Mensch ist und weil das größer ist, darf man davor auf die Knie gehen, um diese Größe noch mehr zu erkennen und noch mehr zu verehren. Das Unerforschliche anbeten. Liebe Brüder und Schwestern, das heutige Evangelium ist nichts für Menschen mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand. Das heutige Evangelium spricht auch nicht die Leute an, die alles schwarz auf weiß bewiesen haben müssen. Das heutige Evangelium ist gedacht für Menschen, die noch etwas übrig haben dafür, dass das Unbegreifliche nicht begriffen werden will, sondern dass es beim Unbegreiflichen darum geht, dass es uns ergreift, das Unbegreifliche. Dann werden wir es so etwas verstehen oder ahnen können, was es ja auch gibt, das, was wir nicht begreifen können. Und das ist das eigentlich Große. Wo werden wir eigentlich dem Unbegreiflichen näher kommen als im Augenblick? Ja, es gibt Augenblicke und da werden wir tatsächlich oft genug geflasht, in denen wir etwas erleben, was wir uns so nicht hätten vorstellen können. Das kann ein Augenblick der Liebe sein, das kann ein Moment der Musik sein oder warum nicht ein Fußballspiel in München, wo es Augsburg Bayern schlägt. Hat vorher in dieser Saison noch keiner fertiggebracht. Auch das kann flashen. Wie auch immer, es sind Augenblicke, liebe Brüder und Schwestern, und diese Augenblicke sind wichtig. Ein solcher Augenblick kommt nicht von ungefähr, heute im Evangelium nicht, denn Jesus weiß, dass dieser Augenblick bestimmt sein wird für seine Jünger. Und deswegen geht er mit denen auch auf einen Berg. Ihr wart, glaube ich, alle schon mal auf einem Berg, oder? Da muss man erst mal rauf. Und die Großen waren auch schon auf einem Berg. Und wenn man auf einen Berg aufsteigt, dann kostet es erst mal Kraft. Aber wenn man dann oben ist, hat man plötzlich eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Denn unten in den Niederungen des Alltags kann es oft sein, dass uns die Macht der Gewohnheit buchstäblich im Griff hat. Wir werden kurzsichtig, kurzatmig, das Alltägliche, die Macht der Gewohnheit. Aber oben auf dem Gipfel der Berge, da haben wir einen ganz anderen Horizont. Das für uns normalerweise so große, da unten, wird ganz klein. Der Blick wird weiter und wir kommen dem Himmel näher. Und der Himmel begegnet uns. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die großen Offenbarungen im Alten Testament, aber auch im Neuen, wie jetzt gerade, auf den Gipfeln der Berge stattfinden. Mose, den du ja in der dritten Klasse auch schon kennst, diese zwei Gesetzestafeln, hat Gott dem Mose auf dem Berg Horeb gegeben. Und heute waren wir gerade auf dem Berg Tabor, der Berg der Verklärung. Weißt du, wie hoch der ist? Nö, sag ich dir, 600 Meter. Also nicht besonders groß, aber wenn man schon mal oben war, und ich war schon mal oben, hat man einen unglaublich weiten Blick über Galiläa und das Heilige Land. Da oben sieht die Welt wirklich anders aus und Jesus geht mit den Jüngern aus den Niederungen des Alltags hinauf und dann wird er verklärt. Liebe Brüder und Schwestern, was Verklärung ist, kann man nicht erklären. Und wir sollten es auch nicht tun. Und wir haben gerade im Evangelium gemerkt, dass das, was wir gerade gehört haben, wahrscheinlich auch bloß ein schwacher Versuch ist, das zu erklären, was Verklärung meint. Das Gesicht war glänzend wie die Sonne und die Gewänder waren hell wie das Licht. Nein, himmlische Augenblicke, die kann man nicht beschreiben. Diese himmlischen Augenblicke mögen nur eines tun, den Menschen mit Gott in Verbindung bringen und Gott mit dem Menschen. Darum geht es letztendlich. Und wir werden das Begreifliche begreifen dürfen, aber das Unbegreifliche übersteigt den Menschen dann doch himmelhoch. Jetzt kommen zwei Leute dazu, Mose und Elia. Mose ist derjenige, der das Gesetz gegeben hat und den alten Bund geschlossen. Und Elia, der große Prophet, von dem die Juden geglaubt haben, es sei der Letzte, dann kommt der Messias. Aber die eigentliche Erklärung ist nicht das Gespräch zwischen den Dreien, sondern die eigentliche Erklärung der Verklärung kommt von ganz oben. Denn diese leuchtende Wolke, in der sich Gott andeutet, hat auch eine Botschaft bereit, die dann lautet: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen, auf ihn sollt ihr hören. Und hier wird diese Verklärung auf dem Berg Tabor zu einer Erklärung, wer Jesus eigentlich ist. Und in diesem Augenblick enthüllt Jesus, der ja sonst ganz menschlich den Jüngern gegenübersteht, einen Blick auf das, was er eigentlich ist und wo er eigentlich herkommt. Diese Jünger, die Jesus mitnimmt, er nimmt ihn nur 3 mit, nicht 12. Jesus nimmt immer nur 3 mit, wenn es darauf ankommt. Und die 3 heißen Petrus, Jakobus und Johannes. Die 3 nimmt er mit. Und der Petrus, der immer das erste Wort haben muss, der weiß gar nicht, was er sagen soll. Er stammelt. Und weißt du, was er sagt? Sollen wir 3 Hütten bauen auf dem Berg? 3 Hütten. Da will er diesen Augenblick in diese 3 Hütten reinpacken und festhalten. Aber liebe Brüder und Schwestern, wir wissen alle, was nicht geht. Sie können Augenblicke nicht festhalten, auch wenn sie es wollen. Und dann sind sie fassungslos. Irgendwie drollig. Waren wir auch schon mal fassungslos, aus der Fassung geraten, weil wir geflasht gewesen sind? Nein, Augenblicke kann man nicht festhalten. Und auch das ist ein Wort von Goethe aus dem Faust. Der hat einmal gesagt: Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Natürlich würden wir gerne schöne Augenblicke festhalten wollen, aber das geht nicht. Und vor allem, wenn man einen himmlischen Augenblick festhält, ist es eben kein himmlischer Augenblick mehr. Nein, diese himmlischen Augenblicke sind das, was sie sind. Augenblicke, die uns auf Erden mit dem Himmel in Verbindung bringen und ein bisschen von dem ahnen lassen, was es über dieser Erde noch gibt. Wir dürfen diese himmlischen Augenblicke nicht festhalten, sondern es gilt, sie zu bewahren, zu verwahren im Herzen, wie so einen kostbaren Schatz. Deswegen ist Jesus auf den Berg gegangen und das wollte er seinen Jüngern schon mitgeben, denn von dem Berg muss ja wieder runtergegangen werden. Und dieser Weg von oben nach unten ist zwar leichter als der von unten nach oben, aber wenn man unten angekommen ist, dann ist man wieder im Tal der Niederungen, im Alltag angekommen. Und ich muss eines sagen, wenn man auf einem Berg war, geht man anders runter, als man raufgegangen ist. Man weiß, es gibt mehr als dieses kleinteilige, alltägliche, kurzsichtig, kurzatmige. Ja, die Jünger gehen mit runter und Jesus sagt ihnen, tut niemandem was erzählen. Und recht hat er. Man kann himmlische Augenblicke nicht in Worte fassen. Ludwig Wittgenstein hat einmal gesagt, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Und es gibt so etwas, das wissen die Kinder sehr gut, es gibt so etwas wie ein heiliges Schweigen, wo man eben nicht mehr redet, weil die Worte alles nur zerreden würden. Sie sollen diesen Augenblick mitnehmen, gut drauf aufpassen. Und er sagt ihnen auch, habt keine Angst. Das sagt ihnen auch. Und weißt du, was der nächste Berg ist, den Jesus geht? Vom Berg Tabor, der Berg der Verklärung, geht er runter. Der nächste Berg von Jesus wird sein, der Berg Golgotha. Und wir wissen, was da auf ihn wartet, die Kreuzigung. Und wer da wieder dabei ist, wir wissen es auch, genau dieselben. Petrus, Jakobus und Johannes. Sie gehen gar nicht den Berg mit, weil sie unten im Ölberg bleiben. Dort waren sie eingeschlafen, Jesus schwitzt Blut und dann tauchen sie unter. Nur Johannes steht am Kreuz noch dabei. Und ich frage mich und ich frage uns, haben die diesen Augenblick der Verklärung auf dem Berg vergessen? Haben die sich in dem Augenblick nicht daran erinnert, dass Jesus sich schon einmal verklärt gezeigt hat? Aber wir machen keine Vorwürfe. Wie hätten wir reagiert? Aber, und das ist wichtig, Jesus hält sein Wort. Er sagt, redet nicht, sagt niemand was, bis ich wieder kommen werde und zwar wieder verklärt. Und das tut er. Nach seiner Auferstehung an Ostern kommt Jesus wieder. Und er ist wieder verklärt. Er kommt auf seine Jünger zu und dann werden die Jünger mit jeder Begegnung mehr spüren, wer Jesus wirklich ist. Nicht einer, den sie kennen, ein Lehrer, ein Meister, den sie folgen, sondern es ist der Sohn Gottes. Und dann werden sie reden dürfen und sie werden reden müssen. Und das haben sie dann auch getan. Nicht mehr schweigen, sondern reden. Jesus ist auferstanden. Wir haben den Herrn verklärt gesehen. Übrigens, dieser Thomas, den wir ja auch kennen, der ist ja am Anfang gar nicht dabei gewesen. Eine Woche später kommt er wieder in den Abendmahlsaal. Das ist auch so ein Faktenchecker gewesen. Der wollte ganz genau wissen, ist denn dieser Jesus wirklich auferstanden? Bevor ich das glaube, will ich das lieber begreifen. Und er hat gesagt, ich möchte vorher meine Finger in die Wunden legen. Das hat er gar nicht mehr getan. Denn dieser Auferstandene war so unbegreiflich. Und das hat ihn so geflasht, dass er nicht mehr begreifen wollte, weil er schon ergriffen gewesen ist. Und darauf kommt es letztendlich bei uns auch an, dass wir das Unbegreifliche nicht begreifen, sondern dass wir vom Unbegreiflichen ergriffen werden. Und wenn das geschieht, liebe Brüder und Schwestern, gehen uns die Augen auf für den Glauben. Amen. Nehmen wir jetzt den Glauben in die Hand und bekennen wir im Credo gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Ihr sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Herr Jesus Christus, du öffnest uns die Augen des Geistes und die Augen unseres Herzens. Wir bitten dich. Für alle, die andere gerne blenden und für all jene, die sich leicht blenden lassen.
Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für unsere Kommunionkinder, lass sie einen guten Zugang finden zu der Begegnung mit dir im Sakrament der Eucharistie.
Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Für uns, dass wir uns den Blick für das Wesentliche bewahren und dich nie aus den Augen verlieren.
Christus, höre uns.
Für unsere Verstorbenen, lass sie das Licht deiner Herrlichkeit schauen.
Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Herr Jesus Christus, in deinem Licht schauen wir das Licht. Das macht für uns so vieles klarer. Und dafür danken wir dir. Amen.
Herr, das Opfer, das wir feiern, nehme alle Schuld von uns. Es heilige uns an Leib und Seele, damit wir uns in rechter Weise auf das Osterfest vorbereiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat den Jüngern seinen Tod vorausgesagt und ihnen auf dem heiligen Berg seine Herrlichkeit kundgetan. In seiner Verklärung erkennen wir, was Gesetz und Propheten bezeugen, dass wir durch das Leben mit Christus zur Auferstehung gelangen. Durch ihn rühmen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, dreimal heilig bist du, Herr Gott, Zebaoth. Erd und Himmel dich Lob preisen in der Höhe, großer Gott. Heilig, der in deinem Namen zu uns kommt, Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir auch vor deiner Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Kommt, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten, komm, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Kommt, lasset uns anbeten, komm, lasset uns anbeten, komm, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Verkünden wir das Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir auch das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Leo, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch des Kindes Corbin Jan Rainer Würz, der im Nachgang zu diesem Gottesdienst hineingetauft wird in ein ewiges Leben mit Gott. Und gedenke unserer Brüder und Schwestern, die uns schon vorausgegangen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute besonders für Theresa, Hedwig und Josef Rattay und für Alfred Kornas und dessen verstorbene Angehörige und für Annemarie Franz, für die wir gestern das Requiem gefeiert haben. Wir bitten dich, nimm du sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn, mit ihm und in ihm, ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Die Kommunionskinder dürfen jetzt rauskommen, die anderen Kinder auch. Und dann bilden wir den großen Kreis um den Altar. Dürfte mal hochkommen. Ist wie bei der Kinderkirche, bloß ist jetzt keine Kinderkirche. So. Jetzt machen Sie wieder Hände auf die Suche. Die Magdalena kommt auch auf. Du hast noch ein bisschen hin zur Kommunion. Das ist gerade mal zwei. Die Sache ist ganz einfach, eine Hand sucht die andere. Wenn wir alle Hände eine Hand gefunden haben, dann haben wir einen Kreis. Ja? Geh ich mal zu dir rüber. Hier um den Tisch des Herrn, mit dem Herrn, das Gebet des Herrn. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Kommunion heißt Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dir, Jesus, und untereinander. Was der Gemeinschaft immer gut tut, was unsere Gemeinschaft auch zusammenhält, ist der Friede, den du uns wünschst und den wir auch erbitten. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Jetzt dürfen wir so eine Friedensbewegung machen und die Friedensbewegung heißt, ich gebe meine Hand, deine Hand und sage, der Friede sei mit dir.
Thank you.
An Augenblicke sollten wir uns nie gewöhnen. Vor allem nicht an den Augenblick, den wir immer wieder geschenkt bekommen in der Mitte jeder heiligen Messe, wenn wir Jesus sehen im Brot des ewigen Lebens. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Uns beten. Herr, du hast uns im Sakrament an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil gegeben. Wir danken dir, dass du uns schon auf Erden teilnehmen lässt an dem, was droben ist. Durch Christus, unseren Herrn. Nehmen Sie kurz noch Platz, dann können Sie noch ein bisschen aufwärmen, bevor es wieder rausgeht. Zunächst ein Blick in die kommende Woche, die mit dem Sonntag ja beginnt. Heute Abend um 18 Uhr lade ich Sie ein zu einem Lobpreisgottesdienst. Wer schon dabei war, weiß, was ihn wartet. Es kommen die Schwestern aus Wettenhausen. Wir haben einen Abendgottesdienst und anschließend einen Lobpreis. Und das Nomen est Omen hält, was es verspricht. Schöne Musik und Anbetungslieder und Lobpreis. Einfach kommen, schauen, mitbeten, mit dabei sein. 18 Uhr beginnt heute Abend hier bei uns in der Wallfahrtskirche. Am kommenden Dienstag, und das ist auch ein interessantes Thema, lädt der Arbeitskreis Ehe und Familie ein zum Vortrag Resilienz. Was das ist, wissen vielleicht viele unter uns. Es ist so etwas, was uns hilft, in schwierigen Situationen durchzuhalten, seelische Widerstandsfähigkeit aufzubauen, damit man nicht so schnell umfällt. Und wie das geht und was dabei helfen könnte, stellt Diplom-Sexualpädagogin Birgit Zölch vor von der St. Gregor Jugendhilfe. Dafür mache ich Werbung, 19 Uhr am Dienstag im Pfarrsaal. Am Mittwoch dann im Gasthof Mack auf zwei Rädern nach Santiago de Compostela. Mittwoch um 19 Uhr ein interessanter Vortrag von Hans Schuster, der schon mehrmals in Santiago war, eben auch auf zwei Rädern, Bilder, Eindrücke von einer Radl-Pilgerfahrt. Donnerstag dann das zweite Kapitel, kurze Einführung in das Christentum von Josef Ratzinger im Pfarrsaal. Da können Sie gerne noch sich einklinken. Und am Freitag ist Weltgebetstag der Frauen hier in der Wallfahrt im Pfarrsaal um 18.30 Uhr am Freitag. Dann haben Sie vielleicht schon mitgekriegt oder auch nicht, dass wir gerade Wahlkampf hatten, aber auch nicht, denn an diesem Wochenende sind die Pfarrgemeinderatswahlen. Und im Unterschied zu den Kommunalwahlen, wo sich ja viele verschiedene Parteien auch präsentieren, gibt es ja bei uns nur eine Partei. Und die eine Partei ist seine Partei. Wir sind alle Parteigänger Jesu. Also insofern hat es keinen Wahlkampf gegeben, dafür aber 14 engagierte Kandidaten. Und wenn Sie die unterstützen wollen, was Sie natürlich tun wollen, dann gehen Sie jetzt rüber, einfach nach dem Gottesdienst in den Pfarrsaal und wählen dort aus. Sie haben insgesamt 12 Stimmen maximal, dürfen nicht häufeln, sondern Sie machen halt ein Kreuzchen wie gehabt und schauen Sie sich mal an, wo Sie das Kreuzchen machen. Sie machen es an jeder Stelle richtig. Und dann möchte ich mal wissen, wer von euch jetzt wählen darf, weil man ab 16 wählen kann. Der Oliver kann wählen, die Nina kann wählen. Die anderen sind bloß so groß, aber noch nicht so alt, dass sie wählen dürfen. Aber es geht ja hier nicht um Zentimeter, sondern um Jahre. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich herzlichen Dank allen, die sich aufstellen ließen. Jene, die ausscheiden werden aus dem Gremium, solche, die dazukommen. Und das Schöne ist, wir haben auch einen sehr, sehr guten Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, der hat gerade Kommunion ausgeteilt, Herr Ronald Rattay. Der macht auch unsere Homepage wunderbar und fotografiert auch die Kommunionkinder bei der Erstkommunion. Also vielfach einsetzbar. Herzlichen Dank. Und denen, die beim Pfarrgemeinderatsvorstand mit dabei sind, das ist der Herr Motzit und die Frau Zara. Dann gibt es natürlich Arbeitskreise, aber dazu später dann, wo man sich einklinken kann, auch als Nicht-Mitglied des Pfarrgemeinderates, wenn ihn ein bestimmtes Thema in der Pfarreiengemeinschaft interessiert. Gibt es ja viele Arbeitskreise, kann man da mitmachen und mithelfen. Soweit, so gut. Jetzt möchte ich aber nicht mehr viel reden, sondern den Segen erbitten mit Ihnen. Und dann wünsche ich euch natürlich einen schönen Sonntag. Und dann viel Freude auf euer zweites Sakrament. Ja, das ist nicht die Erstkommunion, sondern die Erstbeichte. Und ich sage dir jetzt schon eines, was ihr schon weißt, es ist ein ganz tolles Sakrament. Und wenn ihr beim Beichten wart, dann seid ihr frisch gewaschen da drin und fühlt euch so locker und flockig, dass ihr dann ohne Probleme auf den Kirchturm raufstapfen könnt und von dort aus runterschauen. Also freut euch auf die Erstkommunion, aber vor allem auf die Erstbeichte jetzt, die wir noch gut vorbereiten. Aber ich glaube, ihr seid schon ganz gut unterwegs. Herzlichen Dank auch den Kommunionmüttern für die Begleitung. Jetzt den Segen und dann einen schönen Sonntag. Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen, eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Das gewähre euch der Allmächtige, der treue Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Singen wir doch noch ein Lied. Normalerweise singen wir kein Lied in der Fastenzeit am Schluss, aber weil die Kommunionskinder da sind, wisst ihr, was wir jetzt singen? Wo zwei oder drei? Das kriegen wir hin. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei